Herzlich willkommen zur neuen Folge der Hochschulkiste. In dieser Episode geht es um die Ängste von Studierenden und wie die Studienberatung dabei unterstützen kann. Wir sprechen über typische Sorgen im Studium und darüber, wie wichtig es ist, frühzeitig Hilfe zu suchen. Zu Gast habe ich heute Thomas Bartel, den Co-Leiter der zentralen Studienberatung der Universität Ulm, eingeladen. Ich habe Thomas diesen Sommer kennengelernt, als ich mit dem Fahrrad von Augsburg nach Freiburg unterwegs war. Über One Night Tent, einer Plattform, die Gartenbesitzer und Camper verbindet, durfte ich in seinem Garten dankenswerterweise übernachten. Bei einem Kaltgetränk haben wir ein tiefgehendes Gespräch über meine berufliche Zukunft geführt. Unbewusst sind wir dabei in die Rollen von Student und Studienberater geschlüpft. Er hat mir persönlich sehr geholfen, als ich unzufrieden mit meiner Arbeit war, und mich dabei unterstützt, eine neue berufliche Richtung einzuschlagen. Ich bin überzeugt, dass seine Erfahrungen und Ratschläge auch euch wertvolle Impulse geben werden. Lasst uns gemeinsam in dieses wichtige Thema eintauchen. Und damit begrüße ich dich schon, Thomas, und ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du heute hier bist.
Hallo Jan, schön, dass ich da sein darf. Ich habe zu danken, ich war noch nie in einem Podcast eingeladen, es ist mein allererster Podcast und ich bin total gespannt, wo es uns hinführt und ja, was ich dabei erleben werde und was ich dabei erzählen kann. Und hoffe natürlich, dass für die, die den sich anhören, auch was Interessantes, was Gutes dabei sein wird.
Cool, okay. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass das auf jeden Fall sein wird, dass du Interessantes zu erzählen hast. Vielleicht fangen wir jetzt einfach mal damit an, dass du erzählst, wie dein Werdegang war und wie du zur Studienberatung gekommen bist.
Ja, mache ich sehr gern. Zur Studienberatung kommt man eigentlich fast immer über irgendeinen Umweg, weil die allerwenigsten fangen an zu studieren oder sich zu orientieren und sagen, wenn ich groß bin, werde ich mal Studienberater. Sondern es ist ein Berufsfeld, wo man über die verschiedensten Ecken reinkommt. Und bei mir war das so, dass ich, fangen wir mal an mit meiner Schulzeit. In meiner Schulzeit war ich so der Lehrerlieblingsschüler, habe sehr gute Noten geschrieben und da waren natürlich auch die Erwartungen da, hey, mach was aus deinen guten Noten. Und dann war bei mir das Problem, die Noten waren überall gut, außer in Mathe. Das heißt, alles, wo man Mathe drin hat, fiel für mich raus, so die Naturwissenschaften oder die mathematischen Informatik, Ingenieursthemen, war alles nichts für mich. Dann hieß es natürlich, ja, Medizin, aber ich kann jetzt leider kein Blut sehen. Und dann war relativ schnell klar, der Junge wird Jurist, zumindest glaube ich für mein Umfeld. Also meine Eltern wollten natürlich erstmal, dass ich Lehrer werde, weil sie selber auch Lehrer sind. Und dann hieß es, du bist doch für Gerechtigkeit, studier doch Jura. Dann habe ich glücklicherweise einen Zivildienst noch dazwischen gehabt und habe währenddessen mir mal Jura-Vorlesung angehört und gemerkt, oh shit, nein, das bin nicht ich. Das sind andere Leute. Ich kann nicht so werden wie der da vorne oder wie die da neben mir sind. Dazu braucht man viel zu sehr Ellenbogen, dafür braucht man viel zu sehr, ich sag mal, den Willen, sich auch gegenüber anderen durchzusetzen. Das ist nicht meine große Stärke und das ist nicht was ich gern mache. Und deswegen habe ich entschieden, okay, Jura wird es auf keinen Fall. Ich bin dann im Endeffekt gelandet bei der Politikwissenschaft. Das konnte ich studieren. Damals in Freiburg konnte man es noch als Magister machen mit Hauptfach und Nebenfächern. Ich habe dann als Nebenfach die Psychologie dazu genommen, weil mich das als Thema interessiert hat. Natürlich auch in politischen Zusammenhängen oder im Zusammenhang mit dem Politikstudium nicht die alleroffensichtlichste Wahl ist. Da habe ich mir gedacht, okay, das könnte vielleicht was sein, was noch mal ein bisschen besonderer ist. Und Geschichte ist natürlich ein klassisches Thema, was man auch zu Politikwissenschaft dazu kombiniert. Das habe ich dann noch genommen, um das Ganze voll zu machen und habe dann eben in Freiburg das Ganze studiert. Und ja, kommen wir wieder zum Thema, was halten Eltern von dem Studium oder andere im Umfeld von dem Studium? Da ist bei Politikwissenschaft natürlich immer die erste Sache, der letzte Schein ist der Taxischein oder und da studierst auch arbeitslos was und das ärgert natürlich und frustriert, dass man das zu hören bekommt. Und dann wollte ich schon immer auch bald sagen können, ja, okay, was habe ich denn vor mit dem Studium? Was will ich denn später damit machen? Eigentlich wusste ich es da noch nicht so richtig. Ich wusste nur, dass mich das Thema interessiert. Aber der erste Ansatz war, mit Politikwissenschaft wird man vielleicht auch Journalist. Und ich habe mal in die Lokalpresse geguckt, da mal so ein bisschen als freier Mitarbeiter geschrieben und mich da umgehört, mal Praktikum beim Radio gemacht, eine Woche und einfach so die Fühler ausgestreckt, was könnte denn was für mich sein. Aber da habe ich mich umgehört und es war so Mitte der 2000er Jahre. Da wurde schon klar, okay, der Journalistenberuf, der ist sowieso schon ökonomisch eher unsicher und wird sicherlich auch nicht besser werden mit den Online-Trends, die es da so gibt. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe es auch gern eher sicher und planbar und hatte da auch schon vor, dass ich sage, ich will mal eine Familie haben, Kinder haben und irgendwas muss man da ja leben. Und habe dann gedacht, ja, wenn der Journalismus vielleicht nicht meine erste Wahl ist, dann wird es vielleicht die dunkle Seite der Macht und ich gehe in die Richtung PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und da habe ich dann mich umgeguckt, habe ein paar Praktika auch gemacht, schon während dem Studium im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, war da einmal in einer Agentur in Hamburg oder im Ordinariat in Eichstätt war ich in der Öffentlichkeitsarbeit, also auch mal die mehr oder weniger öffentliche Hand kennengelernt, wie es in behäbigeren Institutionen aussieht und habe gedacht, ja, okay, das kann ich, das macht mir grundsätzlich Spaß, so ein bisschen überzeugen, Themen kommunizieren, Sachen auf den Punkt bringen, sozusagen. Also, gut, das klingt jetzt nicht, als wäre ich der Sachen auf den Punkt bringt. Ich glaube, mein Satz ist schon 4 Minuten lang, aber genau. Grundsätzlich mache ich sowas ganz, ganz gerne, vielleicht nicht unbedingt im Gesprochenen. Aber genau, das war dann mein be erklärtes Berufsziel in meinen letzten Semestern war, ich gehe in die Richtung PR und Öffentlichkeitsarbeit, habe dementsprechend auch so ein bisschen meine Fächer gewählt, die ich belegen konnte in Psychologie oder in Politik, auch so Politik und Medien und sowas. Und bin dann nach einer kleinen Übergangsphase, wo ich nur Pizzen belegt habe und an einer Hotline saß, für eine Telefonhotline. Nach dieser kleinen Übergangszeit bin ich dann auch von Freiburg nach Augsburg gegangen, habe dann da gewohnt in Augsburg und bin dann nach München gependelt in eine Agentur, die Public Relations gemacht hat für vor allem IT- und Tech-Firmen. Also ein paar größere Kunden waren dabei. Viele haben sicher einen Laptop von denen auf dem Tisch stehen. Und ja, habe dann so das Agenturleben da kennengelernt, aber ich habe es nicht schätzen gelernt, weil die Arbeitszeiten sind heftig. Es werden natürlich keine Überstunden abgegolten. Der Verdienst ist gering. Das Pendeln nach München war doof. Zu der Zeit war auch schon mein erstes Kind unterwegs. Und ich habe mir gedacht, so will ich das nicht haben, dass mein Leben so aussieht.
Ja, okay, ja klar,
Und
verstehe ich. Aber ganz kurze
ja.
Zwischenfrage. Wenn
Ja.
du sagst, du bist nach Augsburg gezogen von Freiburg, was ist deine Meinung? Ich
Ja.
schätze mal, die Augsburger Studenten werden daran Interesse haben an deiner Meinung.
Ah, meine Meinung. Ich habe Augsburg, es ist wahrscheinlich bei mir persönlich überschattet, weil meine Frau war noch in Freiburg und hat noch weiter studiert und da gearbeitet. Deswegen war Augsburg für mich so, ach Scheiße, eigentlich wäre ich lieber mit meiner Frau zusammen. Aber als Stadt fand ich es echt ganz schön. Also man hat ja immer so gehört, ja, die unfreundlichen Augsburger und sowas. Aber ich habe in Verse gewohnt, da in so einem Altbau unterm Dach und dann so direkt da die Wörthach vor der Nase zu haben, das fand ich mega. Ich habe die Stadtbibliothek in Augsburg habe ich geliebt. Ich habe noch keine so gute Stadtbibliothek gesehen. Oder auch so in Augsburg, so die Innenstadt. Es kann sich mit Freiburg, glaube ich, messen. Was natürlich in Augsburg nicht so schön ist, ist das Wetter im Vergleich zu Freiburg, war zumindest mein Eindruck. Da hat man in Freiburg mehr Sonne, mehr Flair, mehr draußen Möglichkeiten.
Ja,
Aber
also
ich bin jetzt da. Ja.
als ich mit dem Fahrrad nach Freiburg gefahren bin und ich da reingefahren bin, das war sehr warm an diesem Tag und ich habe mich wie in einem Disney-Film gefühlt. ich bin den Fluss entlang gefahren und die ganze Stadt war am Fluss und hat draußen Bier getrunken, haben Spiele gespielt und es war richtig belebt. Da habe ich einen riesen Unterschied zu Augsburg gemerkt. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es war auf jeden Fall magisch in Freiburg. Ich fand es sehr schön dort. Und natürlich kann ich dann schon einschätzen, also mir vorstellen, wenn du jetzt alleine nach Augsburg gezogen bist und deine Frau halt in Freiburg geblieben ist, dass das natürlich dann ein paar ja, Nebenschmerzen geben kann.
Ja, de definitiv. Also das muss man auch sagen. Ja, vielleicht auch von der Infrastruktur und von der Lage her. Freiburg ist halt einfach eher eine Fahrradstadt, eine zu Fuß Gehstadt und da ist Augsburg halt ich sag mal, doch in weiten Teilen eher dann doch mit Autos voll und man muss sich so seine Plätze finden.
Das
Das
stimmt.
war, glaube ich, auch mein Eindruck, ja. Ich bin damals noch, da war der Tunnel zwischen Verse und Bahnhof noch nicht saniert und da habe
Ach.
ich quasi jeden Morgen um mein Leben gefürchtet, da mit dem Fahrrad durchzufahren, immer schier in die Straßenbahngleise rein und die Autos so einen halben Meter neben mir dran vorbei. Aus den Zeiten habe ich noch meinen sehr stabilen Fahrradhelm.
Ja, okay. Aber Augsburg tut etwas auf jeden Fall für die Fahrradfahrer. Also man merkt schon, dass mehr Fahrradwege gebaut werden und dass, ja, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung dazu ist, aber wenn man an Ampeln die Fahrradfahrer von rechts vorbei können, dann vorne einen eigenen Bereich haben vor der Ampel, das sieht man sehr
Ah,
viel
cool,
jetzt in
ja.
Augsburg. Genau, also ein bisschen fahrradfreundlicher werden wir auch, aber kein Vergleich zu Freiburg, da gebe ich dir recht. Aber ich habe dich
Ja.
unterbrochen. Du hast dann gependelt nach München. So, wie ist dein weiterer
Ja,
Werdegang?
genau. Das war mein Schicksal wie so wahrscheinlich so viele, die in Augsburg wohnen, nach München zu pendeln. Und ich habe mich dann eben umgeguckt also noch bevor mein Volontariat abgeschlossen war, habe ich mir gedacht, ich schaue, was ich kriegen kann, nur nicht mehr in der Agentur. Da wollte ich nicht länger bleiben und habe dann das Glück gehabt, dass ich eine Stelle gefunden hatte an der Hochschule in Neu-Ulm. Also das kennt wahrscheinlich auch kaum einer, dass es in Neu-Ulm eine Hochschule gibt. Also Hochschule für angewandte Wissenschaften wusste ich damals auch noch nicht, habe ich erst durch die Stellenanzeige davon erfahren. Aber die hatten jemanden gesucht für das Thema Studierendenmarketing und in der Pressestelle und Pressearbeit war mein Ding. Und ja, auf so Bildungsmessen zu fahren, habe ich mir gedacht, ja, das kann ich auch. Ich war ja schon auf der CeBIT gestanden für Acer und jetzt ist mir der Name doch rausgerutscht.
Kein Problem.
Genau. Und ich glaube, da war dann schon der Vorteil, dass ich bei der Agentur war, weil da konnte ich große Namen, große Kunden hin in den Raum stellen, auch wenn ich sag mal, minimalst damit zu tun hatte. Aber das hat mir womöglich die Stelle im öffentlichen Dienst gesichert in Neu-Ulm. Und da habe ich mich eigentlich ziemlich wohl gefühlt, weil eben öffentlicher Dienst hat man einen relativ sicheren Job. Gut, ich war erstmal auf 2 Jahre befristet, aber das wurde dann zwar knapp, aber dann doch noch entfristet und dann hat man schon mal seine Stelle so da. Und Ulm war auch von der Stadtgröße für mich ganz, ganz schön und ganz okay. Und gerade mit dem ersten Kind war das, ich sag mal, eine recht gemütliche Sache sozusagen. Und in dem Hochschulmarketing hatte ich gemerkt, am meisten Spaß macht mir, wenn ich nichts verkaufen muss und nicht sagen muss, hey, beste Sache ever an der HNU in Neu-Ulm BWL zu studieren, sondern wenn ich tatsächlich offen und mit den Leuten, die Interesse daran haben, direkt darüber reden kann, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was gibt es vielleicht anderswo, was für euch gut passt. So dieser direkte Austausch und die Messen haben mir am meisten Spaß gemacht, wenn dann jede Menge Schüler kommen, die Fragen haben, wo man dann auch merken kann, okay, da ist irgendwo der Groschen gefallen oder da geht das Licht plötzlich an in den Augen, wenn man sagt, hey, das und das, so macht man es bei uns und das kann man damit später machen. Und dann, als die Stelle frei wurde in der Studienberatung, habe ich mich auch darauf beworben und es hat zum Glück geklappt. Und deswegen bin ich seit 2017 bin ich Studienberater, erst in Neu-Ulm an der Hochschule und jetzt seit Juni bin ich in Ulm an der Uni in der Studienberatung. Das ist so, ich würde jetzt nicht sagen kurz, aber das ist komprimiert mein Werdegang.
Okay, aber das können wir dann auch gleich eigentlich noch darauf eingehen, dass wenn du an der Hochschule Neu-Ulm und jetzt aber auch in der Uni Ulm als Studienberater tätig warst, was für Unterschiede es gibt bei der Herangehensweise, wie Studienberater eingesetzt werden und wie vielleicht die Kommunikation stattfindet zwischen den beiden Institutionen. Gibt es da einen Unterschied überhaupt?
Ja, wobei der Unterschied, glaube ich, nicht in dem System liegt, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Unis, sondern das macht im Grunde jede Hochschule hat so ein bisschen andere Herangehensweisen, wie die Studienberatung gegliedert ist, wie die Aufgaben der Studienberatung sind und natürlich auch, wie die Aufgaben der Kommunikationsabteilungen sind. Es war jetzt zum Beispiel in Neu-Ulm war es so, ich habe die Messen dann mitgenommen aus dem Marketing in die Studienberatung. ist eher ungewöhnlich, dass die Studienberatung quasi sich ihre Messen selber bucht, sondern das läuft dann in der Regel übers Marketing und die Studienberatung besetzt dann einfach den Stand und ist dann da, wo sie eingebucht wurde vom Marketing. Es ist auch an vielen Hochschulen oft auch ein internes Streitthema, wie sehr Studienberatung auch in Marketingthemen unterwegs sein soll und unterwegs sein darf, weil natürlich hat man irgendwann das berufsethische Problem, wenn die Beratung zu sehr ins Marketing rutscht, haben dann die Ratsuchenden noch das Gefühl, dass sie eine ergebnisoffene Beratung kriegen oder kriegt man dann so den Ruf, wie ihn private Hochschulen haben, dass man in der, die IU nennt es, vertriebsorientierten Studienberatung ist. Also quasi im Grunde geht es nicht um dich, sondern es geht darum, dass bei uns die Zahlen stimmen. Und deswegen ist interessant, in der Uni Ulm ist das Studierendenmarketing ist in der zentralen Studienberatung auch mit angegliedert, aber nicht das allgemeine Marketing. Also da macht man dann eine Unterscheidung und sagt, man muss an Studieninteressierte anders rangehen, als wenn es einfach darum geht, die Hochschule allgemein im Image zu vermarkten oder als Arbeitgeber. Das ist ein Unterschied. Es ist natürlich auch ein Unterschied von der Größe. Meistens haben Hochschulen für angewandte Wissenschaften weniger Personal. Also ich war eine Ein-Mann-Show in Neu-Ulm. Und jetzt ist es ein Team mit insgesamt 5 Köpfen in Ulm oben. Und das zieht sich eigentlich schon systematisch natürlich so durch, weil auch die Hochschulen natürlich unterschiedliche Größen haben. Da tun sich, haben auch viele Fachhochschulen weniger ja, Masse, mit der sie arbeiten können und ja,
Okay.
Maßnahmen
Und dann
so.
so eine Anschlussfrage. Merkt man einen prozentualen Unterschied, wie häufig Studierende eine Beratung in Anspruch nehmen jetzt im Vergleich zu Uni Ulm und der Hochschule? Also irgendwie so tendenziell würde ich sagen, dass die Hochschule eher bereit ist, in ein Gespräch reinzugehen. Aber das ist jetzt vielleicht auch sehr
Es
vorurteilhaft.
verteilt sich an der Uni, verteilt sich's oft mehr, weil da viel mehr Funktionen auch in den Fakultäten direkt sitzen. Also da haben oft die Studienfachberater eine größere Rolle. Und an einer kleinen Fachhochschule, da kann natürlich die zentrale Studienberatung, ich kannte quasi die Prüfungsordnungen mehr oder weniger im Detail in Neu-Ulm von allen, zumindest ja im Grunde von allen Studiengängen, die wir hatten, konnte ich mit den Ratsuchenden auch so Sachen wie Studienverlaufsplanung machen, dass wir sagen, wir gucken mal in die Prüfungsordnung, schauen, was die Prüfungsordnung hergibt und schauen, wo wir vielleicht einen Sonderantrag stellen müssen. Sowas funktioniert nicht an der Uni. Da muss man für so Verlaufsplanungssachen dann an die Fachberatungen rangehen. Und ich glaube, deswegen verteilt sich so das Aufkommen der Ratsuchenden mehr.
Dann kann
Aber
man
ich
es.
glaube,
Entschuldigung.
ja.
Dann kann man es ja schlechter messen auch.
Ja, also man misst natürlich überall, wie viele Gespräche hat man so, was für Themen sind dabei, hat man auch im Blick. Aber genau, es gibt nirgendwo eine umfassende Statistik. So und so ist die Beratung, so sind die Wege durch die Beratungsinstitutionen für die Ratsuchenden. Das kann man ganz schwer erfassen. Unis sind generell, ich sag mal, mehr unterschiedlich, also quasi, dass es sehr unterschiedliche Regelungen gibt von Fakultät zu Fakultät. Ich meine, klar, die Mediziner haben einen ganz anderen Rahmen zu studieren, als man vielleicht in der Informatik hat. Also da gibt es dann auch natürlich Unterschiede, wie streng manche Themen sind, wie dringend manche Themen sind, wie hoch der Druck auch ist von Fach zu Fach, auch wie dann die einzelnen Fächer Thema Ausnahmeregelungen sozusagen handhaben, wo man vielleicht Chance hat, mit einem Antrag durchzukommen, wo die Prüfungsausschüsse eher strenger sind. Das variiert, finde ich, viel stärker an der Uni als an der kleinen Fachhochschule, wo man auch kürzere Wege hat. Da weiß man dann gleich, okay, die Person entscheidet dann über das. Dann kann man ja vorher mal mit der noch reden und sagen, hey, der Fall sieht aber so oder so aus. Je größer die Einrichtung, desto mehr zerfasert sowas auch.
Okay, also durchsichtiger kann man ja eigentlich sagen, dann an der Hochschule Augsburg, an der Hochschule allgemein. Okay.
Tendenziell ja.
Tendenziell ja. Okay. Welche typischen Ängste und Sorgen begegnen dir dann bei Studierenden am häufigsten, jetzt in der Zeit, wo du jetzt Studienberater bist? Oder
Ja,
Co-Leiter?
also
So.
es ist, also generell ist es natürlich so, die Studienberatungen, wir sind keine Therapeuten, wir sind keine, also Psychologen schon manchmal vom Studium her, aber wir stellen natürlich auch keine Diagnosen, aber deswegen würde ich jetzt über Ängste und Sorgen reden in einem eher allgemeinen Begriff und nicht in einer klar definierten quasi Angststörungssache. Aber natürlich ist es ein großes Thema, was in der Studienberatung aufkommt. Es fängt im Grunde schon an, wenn es um Studieninteressierte geht, die natürlich Ängste und Sorgen haben, weil es um ihre Zukunft geht und weil sie so das Gefühl haben, ich muss mich jetzt richtig entscheiden und wenn ich mich jetzt falsch entscheide, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes mit meiner Zukunft. So diese Unsicherheit ist natürlich schon am Anfang oft mal da. Auch natürlich gibt es vieles, was man hört über Studiengänge, so wie ich es vorher erzählt habe, was ich über Journalismus gehört habe oder was ich über Politikwissenschaft gehört habe. Das sind natürlich Themen, die einen dann im Studium auch begleiten, egal wie objektiv richtig oder falsch die sind. Man hat es gehört, im Umfeld ist es so da, das ist dann irgendwie in der Welt und man muss damit klarkommen. Das sind einmal so die Sorgen und Ängste, die man von Studieninteressierten bekommt. Im Studium selber geht es dann so ein bisschen los. Am Anfang vom Studium sind es natürlich oft Sorgen oder konkrete Ängste, auch wenn es um so die, ich nenne es mal immer die Aussiebeprüfungen geht. Es hat fast jeder Studiengang hat ja so die gefürchteten Prüfungen, die meistens so in den ersten 3 Semestern irgendwie liegen, wo man überall sagt, oh, schlimme Durchfallquote, da kommst du nie durch oder das schafft keiner beim Erstversuch und so. Und das sind natürlich die Themen, die ein bisschen Angst machen oder generell auch das Thema, bin ich richtig in meinem Studiengang? Das schlägt idealerweise, kommt es schon früh auf, so dass man sich schon Gedanken macht, okay, das, was wir jetzt machen, ist es jetzt repräsentativ für das ganze Studium oder ist es vielleicht die trockenen ersten 2 Semestern, wo man nur die Grundlagen macht? Das schlägt auf oder auch das Thema, könnte ich was Wichtiges verpassen oder auch natürlich Ängste und Sorgen, die nichts mit dem Studium zu tun haben, ist das Thema, wie finde ich Anschluss, wo finde ich Anschluss, wenn ich in einem neuen Umfeld bin? Weil das ist auch, kennst vielleicht auch von dir selber so ein bisschen die Torschlusspanik ganz am Anfang. Ich muss jetzt im Grunde in den ersten paar Wochen des ersten Semesters ist bei vielen der Eindruck, muss ich jetzt die Leute finden, mit denen ich dann mein restliches Studium gemeinsam verbringe. Das macht natürlich auch, ich sag mal, Druck.
Ja, das kann ich auch so bestätigen. Also in meinem Informatikstudium hatte ich eigentlich genau diesen gleichen Druck, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass ich jetzt mir schnell eine Gruppe suchen muss, sonst bin ich ab vom Schuss im Endeffekt. Habe ich dankenswerterweise geschafft und ich habe jetzt aber auch einen Kollegen, der hat jetzt im ersten Semester Architektur angefangen zu studieren an der Hochschule Augsburg und er hat genau dieses Problem gerade. Er findet nicht so gut Anschluss und obwohl er ein super extrovertierter Typ ist und mit jedem gut klarkommt, aber irgendwie hat er es so ein bisschen verpasst. Aber jetzt, das ist jetzt das falsche Thema.
Nee, nicht unbedingt das falsche Thema, weil sowas ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, was auch in den späteren Semestern manchmal noch für viele ein Sorgenthema ist. Weil ich gerade mit den ersten Semestern angefangen habe, können wir da im Grunde auch überleiten, weil so dieses Thema, wer unterstützt mich, ich fühle mich einsam, das wird natürlich, also ich glaube jetzt nicht, dass dein Freund da in der großen Gefahr ist, dass er das Gefühl hat, ich vereinsame und es läuft nicht für mich. Aber das ist in den höheren Semestern kommt es durchaus vor. Und da ist natürlich dann auch so das Thema, wenn man schon mal eine größere Anzahl an Prüfungen geschrieben hat und vielleicht einige nicht bestanden hat, es insgesamt nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, ist eher, wenn man in den ersten Semestern noch Angst und Unsicherheiten über die Zukunft hat, ist es dann eher so ein bisschen das Gefühl, scheiße, ich verbaue mir was oder so Schamgefühle, shit, das hätte ich besser machen müssen oder ja. Habe ich mir mein Studium quasi ruiniert, wenn ich jetzt, weil ich die Prüfung geschoben habe im dritten Semester, wie kriege ich da jetzt noch ein Bein auf den Boden? Das ist dann eher so der Umgang mit dem, was jetzt schon war und was dann quasi da draus noch werden kann. Das ist am Schluss oft das Problem, also aus meiner Erfahrung. Was ich interessanterweise am wenigsten am Schluss also quasi von Studierenden in höheren Semestern weiter im Studium mitbekommen, ist, dass sie mit Sorgen über die berufliche Zukunft an die zentrale Studienberatung kommen. Das ist entweder ein Thema, was keine so große Sorge ist oder was dann halt nicht bei uns in den zentralen Studienberatungen landet.
Ach so, okay.
Ja, also es hat mich auch gewundert, aber klar, das kann natürlich sein, dass man entweder sagt, okay, nach dem Bachelor mache ich halt den Master und nach dem Master finde ich schon was, oder dass man vielleicht schon Jobs hat, die man, wo man sagt, da lande ich, oder ob, dass man dann vielleicht auch an andere Stellen geht, also zum Beispiel die Beratungen bei der Agentur für Arbeit, die natürlich auch mehr mit Blick auf den Jobmarkt beraten können.
Okay. Aber da geht es um die Perspektivenberatung und jetzt nicht um konkrete Jobs, die du jetzt meinst, oder? Also,
Genau.
das,
Nee,
was du halt
also
bei mir
auf
gemacht
konkrete
hast im
Jobs
Sommer
macht
im
die zentrale
Endeffekt.
Studienberatung sowieso nichts, aber natürlich auf die Perspektivenberatung, das ist, also das gibt es schon, ich sag mal, ist ein Thema, was man natürlich auch als Studienberater in die Richtung beraten kann. Ja, ich habe jetzt das studiert und das hat mir gefallen und das weniger. Welcher Job könnte denn ungefähr dazu passen? Was muss man denn noch machen, wenn man in einen bestimmten Beruf möchte, um da einen guten Platz zu finden? Wie sieht der Jobmarkt in dem Bereich grob aus? Also diese Erstberatung kann da auch eine zentrale Studienberatung machen, wobei im Detail rein, das ist dann natürlich auch, geht über das Kompetenzspektrum von uns StudienberaterInnen.
Okay. Kommt es eigentlich oft vor, dass dann Studierende zu dir kommen mit wirklich ernsten psychischen Problemen und anstatt dass sie sich jetzt den Psychologen jetzt hat, also was ja auch schwierig ist zu bekommen, dass sie dann zu dir oder zu euch kommen, erstmal passiert das und wenn ja, wie geht man dann damit um? Weil ich glaube, ihr dürft auch nicht so wirklich jetzt halt konkrete Ratschläge geben in solchen Fällen und also das würde mich einfach interessieren, wie man mit sowas umgeht.
Ja, also es kommt oft vor, dass Personen zu uns kommen, denen es psychisch schlecht geht. Es ist oft so, dass die natürlich auch schon mit einer Diagnose kommen und auch in Therapie und Behandlung sind. Zum Beispiel, ich habe noch die Funktion als Beauftragter für Studierende mit Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen. Das heißt, da kann es dann zum Beispiel darum gehen, um Nachteilsausgleiche im Studium, die eben nötig sind aufgrund einer seelischen Erkrankung. Also das ist absolut häufig, dass deswegen Personen kommen, aber es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, dass Personen kommen, die bestimmten Leidensdruck in bestimmten Bereichen haben und noch keine Diagnose haben, oder manchmal auch Personen, die in einer akuten Krise auch sind, also die quasi gerade sich selber gar nicht zu helfen wissen. Teilweise auch, ist mir zum Glück noch nie direkt passiert, aber Kolleginnen und Kollegen schon, dass es Personen gibt, wo man sich Sorgen machen muss, sind die suizidal und wo man guckt, dass die tatsächlich in eine direkte Akutbetreuung kommen, also zum Beispiel eine psychiatrische Ambulanz oder sowas. Das gibt es durchaus, aber wir dürfen natürlich und wir werden auch ganz sicher keine Diagnosen stellen. Wir können auch nicht therapieren. Was wir machen können, ist immer bei sämtlichen Formen, wenn es einem quasi nicht gut geht im Studium, dahingehend beraten. Wie gehen wir jetzt im Zusammenhang des Studiums damit um? Also, dass wir mit den Ratsuchenden gemeinsam eine Priorisierung machen. Was ist das Problem Nummer eins? Wie kümmern wir uns darum? Was ist das Problem Nummer zwei? Was muss man da machen? Was ist Problem Nummer drei? Und dann, dass man so einen Plan sich zurechtlegen kann und sagt, okay, zuerst müssen wir gucken, ich komme aus meiner Angststörung raus und kann wieder irgendwie funktionieren im Studium. Was muss man dann dafür machen, dass mein Studium nicht währenddessen an die Wand fährt? A, man braucht, muss vielleicht ein Urlaubssemester oder sowas nehmen für ein halbes Jahr, während man sich um seine psychische Gesundheit kümmert. Was muss man dann machen, um das zu beantragen? Was bedeutet das insgesamt für den Studienverlauf? Gibt es noch andere Stellen, wo das Thema wichtig ist, wenn man jetzt ein Urlaubssemester macht? Wohin muss man sich da vielleicht auch nochmal wenden und Bescheid geben und so weiter und so fort? Also das macht dann schon die zentrale Studienberatung. Was wir auch machen, ist, weitere Ansprechpartner zu geben. Zum Beispiel haben die Studierendenwerke immer auch psychosoziale Beratungsstellen, die sehr gut darin sind, Themen auch aufzunehmen und so ein bisschen vielleicht auch einzuordnen für die Ratsuchenden und auch überbrücken können. Also die können sagen, okay, fragen Sie mal da und da einen Therapieplatz an, oder die so ein bisschen Themen begleiten, die auch über rein die individuelle Person rausgehen, wenn es zum Beispiel, wenn man Probleme mit den Eltern hat, eben oft auch, weil es einem so schlecht geht, wie es einem geht, dass sie sich darum zum Beispiel auch kümmern können, dass man so einen Prozess anstößt, wo man das gemeinsam durcharbeitet. Also da sind die psychosozialen Beratungsstellen von den Studierendenwerken immer sehr gute Anlaufstellen. Die machen auch keine riesen Programme mit einem. Meistens sind es so drei bis fünf Termine, die man da, glaube ich, hat. Aber das kann eben auch zum Beispiel die Zeit ein bisschen verkürzen und drüber helfen, wenn man noch auf einen Therapieplatz wartet oder einen Termin beim Psychiater braucht oder sowas. Da ist sowas schon auch eine ganz, ganz gute Stelle. Das sind auch wahnsinnig erfahrene Leute, die auch sehr gut vernetzt sind untereinander.
Also ich glaube, das liegt jetzt an mir, aber ich habe diese Stelle tatsächlich gar nicht gekannt.
Das ist, also dann freut es mich, dass ich diese Stelle ansprechen kann, weil das hat jedes Studierendenwerk hat eine psychosoziale Beratungsstelle. Manchmal haben die Unis und Hochschulen auch noch mal extra eigene psychosoziale Beratungsstellen, so kenne ich es zumindest aus Neu-Ulm. Aber wenn man, ich denke auch, dass das Studierendenwerk Augsburg das haben wird, wenn man das da googelt, dann findet man da bestimmt auch was und auch, wie man da einen Termin bekommen kann. Das ist auf jeden Fall genau für Studierende im Grunde gedacht, die sagen, ich habe irgendein Problem im Studium, wo ich mir denke, da könnte ich Hilfe brauchen. Das ist im Grunde die niederschwelligste Erstanlaufstelle, und die helfen dann auf jeden Fall weiter. Auch wenn es um so Fragen geht, was ja oft bei psychischer Erkrankung ein ganz großes Thema ist, wenn man Lehramt zum Beispiel studiert, kann ich jetzt irgendwie auf Kassel ein Rezept sozusagen in die Therapie gehen oder ist dann meine Verbeamtung auf immer verbaut? Da kann bestimmt auch die psychosoziale Beratungsstelle dazu was sagen, wie man sowas gut handhaben kann und damit umgehen kann. Weil das sind natürlich Fragen, die hauptsächlich eigentlich nur in einem Uni-Umfeld relevant sind oder aufkommen.
Okay. Jetzt zu einer anderen Frage. Also ich war ja nie in einer Studienberatung, leider, aber hatte trotzdem immer ein bisschen zu kämpfen mit meinem Werdegang und wo es in Zukunft hingehen soll. Und ich hatte dann erst meine erste Studienberatung mit dir. Das ist ja eigentlich, jetzt, es ist auf jeden Fall meine Schuld, so, das ist mir bewusst, aber ich würde trotzdem jetzt so allgemein die Frage stellen, warum glaubst du, dass warum zögern viele Studierende, Beratungen in Anspruch zu nehmen beim Studienberater? Oder zögern die überhaupt? Also verstehst du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Erstmal würde ich den Begriff Schuld da ganz rausnehmen, weil wenn du von Angeboten nichts weißt, dann kannst du ja auch nicht in Anspruch nehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem von Studienberatungsstellen. Wir haben so, ich sage mal, ist fast so ein Running Gag unter Beratern, gibt so diesen Satz, die Leute, die Beratung am dringendsten brauchen, die nehmen sie nicht wahr. Das kann in vielerlei Hinsicht stimmen. Entweder weil sie noch gar nicht merken, dass sie ein Problem haben oder weil sie nicht wissen, dass ihnen jemand weiterhelfen könnte. Oder manchmal sind es auch so Themen wie, dass man, wenn man in einer akuten psychischen Krise ist und wegen Depression gar nicht aus dem Bett kommt, dann kommt man natürlich auch nicht zur Studienberatung. Also wir haben auch schon Leute hier sitzen, die sagen, ja, jetzt geht es mir schon viel besser als vor 2 Wochen, weil jetzt sitze ich ja hier bei Ihnen. Und jetzt kann ich hier bei Ihnen sitzen. Das sind natürlich auch Gründe, warum Beratung nicht wahrgenommen wird. Und manchmal ist es für viele auch einfach vielleicht nicht niederschwellig genug. Also wenn man einen Termin ausmachen muss, wenn man eine E-Mail schreiben muss, wenn man ein Telefon in die Hand nehmen muss, all das kann, wenn es einem psychisch gerade nicht gut geht, echt schwierig sein. Oder auch wenn man eine Neurodivergenz im Hintergrund hat oder sowas. Oder gerade wenn man über das Thema Ängste reden, eine Sozialphobie, dann muss man ja auch erstmal schaffen, in einen Ge Gesprächstermin reinzugehen. Da kann ich quasi nur sagen, wenn man schon weiß, dass es Beratungsstellen gibt, an die man sich wenden kann, dann gerade bei der Studienberatung ist, glaube ich, gut zu wissen, dass die auch mehr oder weniger alles schon kennen und gesehen haben und dass es da gar kein Problem ist, wenn man sich in so einer Situation nicht wohlfühlt. Die gehen drauf ein, die können das aufnehmen, die können sowas einordnen. Also ich glaube, aus Schamgründen sollte man nicht vermeiden, in eine zentrale Studienberatung zu gehen. Es gibt natürlich auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen können, warum es sowas nicht gibt. Manchmal kennen auch die Unis selber nicht ganz genau ihr gesamtes Beratungsangebot. Das ist oft schwierig, weil eben, ich habe es vorher auch schon mal gesagt, an Unis das oft sehr verteilt ist in den einzelnen Fakultäten, bei den einzelnen Studiengängen gibt es Beratungsstellen, dann gibt es Beratungsstellen vom Studierendenwerk, dann gibt es Beratungsstellen, die sind zentral. angesiedelt in den Unis und in dem ganzen Wust den Durchblick zu behalten, ist auch nicht immer leicht. Da wird auch nicht jeder einzelne Ansprechpartner in dem Studiengang genau wissen, ah, die Themen kann man da, die Themen kann man da machen. Da haben Unis manchmal so Überblicksseiten, wo man Hilfe finden kann. Also dass es vielleicht eine zentrale Studienberatungsseite gibt, die jetzt nicht nur die zentrale Studienberatung gelistet hat, sondern wo man auch Studienfachberatungen findet oder wo man generell alle Hilfe- und Unterstützungsangebote findet. Aber ist kein Selbstläufer und nicht erst seit Corona, aber spätestens seit Corona ist es auch wahnsinnig schwierig geworden, Studierende zu erreichen. Es gibt, wir haben ein tolles Seminar- und Workshop-Programm an der Uni Ulm, aber wir kriegen für die Workshops, die kriegt man teilweise nicht gut voll. Also da haben wir einen Workshop, da könnten 20 Leute mitmachen und es kommen 5, vielleicht kommen noch 3 mehr dazu, dann sind wir schon, ist es für uns schon ein guter Wert. Und ich denke mir, okay, für das Seminar wird man quasi, wenn man es so bucht, quasi auf dem freien Markt, wird man wahrscheinlich ein 100er hinlegen für so ein halbtägiges Seminar, locker. Hier hätte man es kostenlos kriegen, das ist eigentlich ein total cooles Angebot. Man arbeitet direkt mit Profis zusammen, die wir auch extern einkaufen, aber man kriegt es nicht hin, da die Leute reinzukriegen. Man kann es auf die Website setzen, man kann es über Instagram irgendwie vermarkten. Wir schreiben auch immer einmal im Semester eine Mail rum an alle Studierende, wo das drinsteht. Aber sowas geht eigentlich fast immer unter, weil die Studis sagen, oh, bei so vielen Mail, die ich lese, die lese ich nicht. Und ich glaube, man hat auch online so ein Werbe-Wegscroll gehen mit drin. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wo genau erreichen wir die Studierenden und auch gerade die Hilfe benötigen, die erreicht man ja oft auch nicht, wenn man ein Plakat an die Uni aufhängt, wenn das Leute sind, die vielleicht gerade das Problem haben, dass sie nicht mehr in ihre Veranstaltungen gehen und daheim bleiben. Das ist so unser Problem, was gerade die Studienberatungen recht stark umtreibt auch, ja.
Okay, hättest du konkrete Verbesserungsvorschläge, die jetzt vielleicht nicht jetzt noch nicht umgesetzt werden konnten oder weil es vielleicht nicht erlaubt ist, aber hättest du da irgendwie konkrete Vorschläge?
Weil es nicht erlaubt ist. Das,
ja, also jetzt zum Beispiel TikTok machen
plötzlich. Es gibt ganz neue Überlegungsmöglichkeiten, so. Aber tatsächlich ist das Problem auch, dass man wenig konkrete Vorschläge hat, außer zu sagen, das, was man hat, noch mehr machen oder das, was man hat, noch besser machen. Ich glaube, mein Ansatz wäre, dass es vor allem darum geht, dass man die Vernetzungen besser macht. Also dass quasi eine Stelle, wo Ratsuchende sich hinwenden, dass jede Stelle von den anderen weiß und weiß, was die anderen tun und machen. Also dass quasi ein Ratsuchender nur noch an eine Stelle gehen muss und von da aus auch die anderen Dinge finden kann, egal wo er sich zuerst hinwendet. Das funktioniert in manchen Bereichen recht gut. Also zum Beispiel die Vernetzung von den psychosozialen Beratungsstellen und von den zentralen Studienberatungen sind eigentlich immer standardmäßig da, die sind gut. Oder auch die Vernetzungen von den Unis und Hochschulen untereinander funktioniert zumindest im Raum Ulm sehr gut, dass man sich mindestens einmal im Semester trifft. Ich nehme an, das wird in Augsburg auch ähnlich sein, dass die Studienberater der Hochschule von den Studienberatern der Uni wissen und mit denen sich regelmäßig treffen, austauschen. Das ist eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit. Aber sobald man dann eben in die kleinerteiligeren Bereiche geht, gibt es halt oft auch Personalwechsel und die wissen dann wieder nichts mehr von einem. Und ja, da ist im Grunde sehr viel, sehr dauerhafte Arbeit gefragt, dass zumindest mal die Beratungsstellen voneinander wissen. Und die Studierenden, ich finde es einen guten Ansatz, der momentan läuft, der immer mehr kommt, ist so Peer-Formate zu entwickeln, dass quasi Studierende oder als Bystander-Interventionen, sagt man da, glaube ich, in der Psychologie. Ich kenne es von der Mental Health First Aid Mental Health First Aid Programme gibt es zum Beispiel, wo sich Studierende weiterbilden lassen können und so ein bisschen erfahren, okay, wie sehen psychologische Probleme aus, wie erkenne ich die, was mache ich denn als Nicht-Experte, wenn ich merke, eine Kommilitonin von mir hat Probleme, wie spreche ich das an, was kann ich da dann machen? Solche Maßnahmen finde ich sehr vielversprechend. Die kosten natürlich Geld, die Unis sind aber mehr und mehr und auch die Krankenkassen, glaube ich, mehr und mehr gewillt, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen und zum Beispiel vor Ort Trainer auszubilden, die dann Studierende, die daran Interesse haben, auch in die Richtung weiterbilden können. Aber es sind Dinge, die brauchen halt ganz lange Zeit und eben auch das Geld,
glaube ich. Es sind ja präventive Investitionen, würde ich behaupten. Wenn man früh anfängt zu helfen, kann man vielleicht Schlimmeres im späteren Zeitraum verhindern.
Definitiv, definitiv. Also da, das sehe ich ganz genauso, dass je früher man ansetzt, desto mehr kann man da auch tun, desto weniger Schaden im gewissen Sinne entsteht auch daraus. Und klar, die Folgen von psychischen Erkrankungen im Studium, ich meine, das ist einer der wichtigsten Gründe für Studienabbrüche zum Beispiel. Also oder korreliert sehr stark mit Studienabbruch, sagen wir es mal so, weil man weiß ja nicht, was kommt wie und was kommt zuerst. Aber dass dieser Zusammenhang ist schon ganz klar da. Also wer im Studium psychische Probleme hat, hat auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Studium dann ohne Abschluss oder auch ohne einen Wechsel sozusagen abgebrochen wird. Das wollen auch die Unis nicht, das ist klar.
Klar, ist auch keine gute Quote. Nee,
Ja, genau. Geht es dann am Ende auch immer darum, dass man den Ministerien zeigen kann, die Leute, die wir ins Studium holen, die bringen wir auch gut durch.
Ja klar, jeder hat seine Interessen.
Ja, und auf jeden Fall.
Aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz die Hochschule Augsburg, die Beratungsstelle, in Schutz nehmen. Also ich wusste, dass es ein Angebot gab, aber es lag halt an mir, dass ich auf jeden Fall diese nicht wahrgenommen habe. So, das möchte ich jetzt noch einmal klarstellen, wenn jetzt hier ein Studienberater von der Hochschule Augsburg zuhört, dass er sich nicht angegriffen fühlt.
Falls jemand zuhört, Grüße an die KollegInnen. genau, nein, ich kenne die auch. Also die Augsburger habe ich schon länger nicht mehr gesehen und getroffen, weil ich jetzt im anderen Bundesland bin. Aber die machen auch eine super gute Arbeit. Also das glaube ich auch. Ich wollte auch nicht den Schuh anziehen an alle Studienberatungsstellen, dass die schlecht bekannt machen. Mein Punkt war nur, ich glaube, es braucht sich keiner schuldig fühlen für ein Beratungsangebot, das er oder sie nicht genutzt hat. Weil es gibt die verschiedensten Gründe, warum man das dann auch nicht nutzt. Ich glaube, mein Punkt wäre, keine Angst davor haben, sowas zu nutzen. Es passiert nichts Schlimmes sozusagen. Und im schlechtesten Fall hat man irgendwie eine Stunde vertan und denkt sich, ja, okay, das hätte ich mir jetzt selber denken können. Ich meine, es gibt so Geschichten, die man manchmal von ratsuchenden Studieninteressierten hört. Ja, ich war bei einer Studienberatung, die haben mich gefragt, was für Fächer machst du gerne in der Schule? Und haben mir dann gesagt, ja, dann studierst halt das auf Lehramt. Oder wenn ich gesagt habe, ich mache gern Physik, dann sagt man, ja, wird halt Ingenieur. Also dann hat man im schlechtesten Fall nichts Neues gelernt und ist nicht schlauer geworden und weiß, dass diese konkrete Form dann nichts für einen war. Und im besten Fall hat man neue Impulse, hat man neue Ideen. Also das ist, glaube ich, schon immer ganz, ganz schön.
Schaden kann es nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Also habe ich das jetzt noch richtig im Kopf, dass du schon seit 6 Jahren als Studienberater tätig bist?
2017 bin ich Studienberater geworden in Neu-Ulm. Mathe, habe ich ja schon gesagt, ist nicht meine Stärke. Du darfst ausrechnen, ob das 6 Jahre sind.
Ja, aber mir, ja, mir ist nur wichtig, dass du die Zeit vor der Pandemie wahrgenommen hast und da Erfahrung sammeln konntest.
Ja.
Und da ist jetzt die offensichtliche Frage, wie haben sich die Herausforderungen, die Probleme der Studierenden vor der Pandemie und nach der Pandemie, wie unterscheiden die sich, verändert?
Ja, da gibt es definitiv, war die Pandemie ein großer Cut. Einmal, ich sag mal ein bisschen, bleiben wir mal bei dem Grund, der glaube ich am ehesten mit den Unis und Hochschulen zusammenhängt. Es haben sich viele Probleme verschoben. Während der Pandemie gab es großzügige pauschale Fristverlängerungen, pandemiebedingt. Die schlagen jetzt auf. Also da haben viele noch lang hinausgezögert, sozusagen die Erkenntnis und die Konsequenz, in meinem Studium läuft es scheiße, weil eben die Fristen quasi da das noch länger am Laufen halten ließen. Da sind jetzt sozusagen und auch schon vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr schlagen die Fälle dann auf, die gesagt haben, okay, ich bin jetzt im 11. Semester vom Master und ich merke, ich habe noch längst nicht alles, was ich brauche. Das hat so ein bisschen Probleme nach hinten verschoben, die jetzt geballt kommen. Das ist eine Pandemiefolge. Mhm. Andere Pandemiefolge ist, glaube ich, dass man einfach mehr psychische Probleme hat und wahrnimmt. Ob das eine Sache ist, dass man während der Pandemie gelernt hat, über psychische Probleme offener zu sprechen und gesehen hat, dass das vielleicht häufiger ist und deswegen mehr darüber spricht, weiß ich nicht, ob das eine Enttabuisierung ist oder ob tatsächlich auch einfach psychische Probleme durch die Pandemie stärker entstanden sind oder durch die Umfeldfaktoren der Pandemie. Das ist so ein bisschen mein persönliches Gefühl, dass da schon viele vielleicht Dinge, die früher Sicherheiten waren, nicht mehr so funktionieren, was dann eben auch zu mehr psychischen Problemen per se schon führt. Das ist eine Pandemiefolge und dann kommt noch die andere dazu, dass immer mehr so das Thema Vereinsamung und größer wird. Also quasi Vereinsamung und so ein bisschen auch Internetsucht oder sowas. Da
Ja, das ist ein
auch,
super Thema, ja.
ja,
Ich bin der
ich habe.
Meinung, diese Internetgeschichte und Social Media, TikTok, Instagram, Reels, Shorts, ich glaube, das macht die Menschen einfach komplett krank und sorgt wirklich für psychische Probleme. Davon bin ich so überzeugt und ich sehe es in der Straßenbahn jede Früh. Es ist wie eine Krankheit, die ausbricht und sich immer weiter fortschreitet.
Da gibt es bestimmt auch begleitende Forschung dazu, wie sowas unterstützt. Aber ja, also ich glaube, das ist, weiß nicht, ob es sogar nicht nur an den Social Media Sachen liegt. Also es gibt auch in der Beratung, habe ich jetzt deutlich mehr Personen, die einfach sagen, ja, okay, sie hängen in irgendwelchen Online-Games fest und kommen da nicht mehr raus. Oder natürlich auch Pornosucht und sowas ist echt mehr geworden. Vielleicht ist auch wieder eine Sache, dass einfach mehr sich dann an Hilfestellen wenden, weil sie einfach sagen, okay, ich merke, mein Studium läuft deswegen nicht mehr. Manchmal ist es auch so ein bisschen natürlich Suchtverhalten, auch eine Art Selbsttherapie bei Neurodivergenten. Wenn man da auf dem Spektrum irgendwo sitzt oder mit ADHS oder so, ist man natürlich auch relativ schnell in der Suchtthematik manchmal drin als, ich sag mal, Selbstmedikation. Auch
Okay.
solche Sachen gibt es da. Aber ja, das Thema generell, ob es jetzt an Social Media Sucht liegt oder ob es einfach daran liegt, dass man nicht mehr wirklich aus dem Haus kommt und dass man, gerade wenn man das Studium zu Anfang der Pandemie begonnen hat, ein bisschen den Zug verpasst hat, einen Freundeskreis aufzubauen im Studium. Vereinsamung ist ein Thema oder nicht mal Vereinsamung ist vielleicht schon ein sehr starkes Wort, aber das Gefühl, ich bin auf mich allein gestellt, das ist, glaube ich, viel stärker geworden seit der Pandemie.
Okay. Wird da präventiv etwas genau für diese Richtung auch bei euch gemacht? Dieses Vereinsamungsthema? Nur Interesse
Es
jetzt?
gibt, ja, also es ist ein Thema, was wir als zentrale Studienberatung, glaube ich, nicht so systematisch anpacken können, was schon die Unis und die Hochschulen machen und auch die Studienberatung mit einbeziehen, ist ein sehr großes Augenmerk auf das Thema Studieneingangsphase legen. Also das hat auch in den letzten Jahren stark an Relevanz, zumindest in Baden-Württemberg, gewonnen, wie es darum geht, wie kriegen wir die Leute gut in ein Studium rein. Und da gehören eben natürlich auch die sozialen Themen dazu, dass man sagt, was haben wir für Konzepte, für Programme, dass Studierende am Anfang ihre Leute kennenlernen, dass die Wissenslücken aufholen können. Gut, das ist dann was Fachliches, aber dass man auch so die Identifikation mit dem Fach herkriegt. Also, dass man sagt, hey, ich bin jetzt ein Politikwissenschaftler oder ich bin jetzt ein Softwareentwickler. Und so diese Fächeridentifikation ist auch ein wichtiger Punkt, an dem man arbeiten kann. Was auch zumindest an der Uni Ulm ein sehr gutes Projekt ist, was läuft, ist die Mental Health Gruppe. Das sind Studierende, die sich selbst organisieren, dass sie alle 2 Wochen zum Beispiel einen Gesprächskreis anbieten, wo sich betroffene Studierende treffen können und einfach über ihre Probleme reden. Das hilft sehr vielen schon, auch die gerade quasi vielleicht im eigenen Umfeld nicht gleich den Freundeskreis überschütten wollen, also oder den Bekanntenkreis im Wohnheim mit, oh Gott, ich will eigentlich mir mein Studium weiter studieren, meine Eltern möchten, aber dass ich das trotzdem mache, das sind jetzt Themen, mit denen man nicht sofort jemanden überschüttet, mit dem man zum zweiten Mal spazieren war. Aber in solchen Gesprächskreisen zum Beispiel funktioniert das wunderbar und auch so dieses Gefühl, okay, ich bin mit meinem Problem nicht allein, hat man da auch schon stärker abgefangen. Aber wie bei so vielen Themen gibt es da auch nicht die eine Zauberlösung, dass man sagt, hey, so machen wir es und so geht's. Ich glaube auch, dass so das Thema sich einsam fühlen im Studium auch dadurch verstärkt wird, dass, glaube ich, tendenziell immer mehr Studierende dann doch zu Hause wohnen, einfach weil das Geld knapper wird und die Eltern sagen, such dir doch lieber ein Studium, wo du bei uns zu Hause wohnen bleiben kannst. Und ja, dann ist man halt jetzt nicht in einem Wohnheim oder in einer WG oder sowas, sondern man ist halt zu Hause bei den Eltern. Und da fällt es einem schwerer, einfach so quasi in andere soziale Verhältnisse reinzurutschen und andere Leute kennenzulernen, sondern man muss sich halt bewusst drum kümmern und das ist natürlich auch immer eine Art von Anstrengung.
Ja, stimmt. Wenn ich jetzt auf meinen Freundeskreis blicke, dann sind schon viele, die sich entscheiden, auf jeden Fall eine längere Zeit im Familienhaushalt zu verweilen. Ja, stimmt, da gebe ich dir recht.
Ja,
Und
und da
ja.
sind größtenteils auch die materiellen Aspekte ein wichtiges Argument sozusagen, was da eine Rolle spielt.
Kommen, also jetzt auch nochmal, kommen eigentlich auch Studenten mit finanziellen Sorgen zu euch? Also, dass sie jetzt einfach mal wirklich sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen nächsten Monat schaffen soll, über die Runden zu kommen. Sind es eigentlich auch Themen?
Ja, es sind Themen, die zu uns kommen, weil wir eine zentrale Anlaufstelle sind, aber es sind Themen, wo ich dann leider auch immer die Leute weiterschicken muss, und zwar mehr oder weniger direkt, weil das ist natürlich, also ist ein Thema, wo auch Studienberatungsstellen nicht weiter wissen. Auch da sind die Studierendenwerke immer ganz gute Beratungsstellen zum Thema, wie finanziere ich mein Studium. Also das ist nicht nur BAföG, was über das Studierendenwerk läuft, sondern die können auch allgemein zum Thema Studienfinanzierung beraten. Und die sind da eine unabhängige Beratung. Also wenn man jetzt irgendwo anders hingeht, hat man natürlich immer die Gefahr oder die Sorge vielleicht, dass man irgendein Finanzprodukt aufgeschwatzt kriegt oder irgendeinen Kredit, weil der halt gerade zur Bank passt. Studierendenwerk kann da ganz neutral beraten, was es an Möglichkeiten gibt und vielleicht auch ein bisschen Unterstützung geben, welche Möglichkeit denn jetzt passen könnte für einen. Also
Okay.
auch manchmal gibt es so Studienabschlussstipendien oder Förderung, wenn man in den letzten Semestern ist und gerade irgendwie knapp ist und man eine Abschlussarbeit schreiben muss. Solche Sachen wissen die zum Beispiel dann auch. Oder eben wissen, wie es mit Studienkrediten aussieht, wie man sowas beantragt, wann man sowas kriegt, was sind die Vor-, was sind die Nachteile, können selbstverständlich am besten zum Thema BAföG beraten, falls man das überlegen möchte. Auch oft, wie natürlich das Thema BAföG mit anderen Themen zusammenspielt, wann kriegt man BAföG, wann kriegt man keins. Also keine Ahnung, zum Beispiel das Thema, wenn man ein Urlaubssemester nimmt, ist man leider nicht BAföG berechtigt. Sowas muss man natürlich auch mit bedenken. Wo wir natürlich helfen, ist da auch das Thema finanzielle Problematik einzuordnen mit anderen Problemen, dass man so einen Plan erstellen kann, was sind jetzt die wichtigsten Themen, die geklärt werden müssen. Das geht natürlich schon, aber leider ist es ein Thema, wo wir nicht direkt helfen können. Das ist für mich auch immer so ein bisschen schade, wenn ich sehe, okay, ja klar, das größte Problem der Person ist, dass sie sich ums Geld kümmern muss und eben relativ viel noch jobben muss neben dem Studium. Und ich weiß jetzt auch nicht sofort die Lösung, die ich aus der Tasche ziehen könnte. Das ist auch manchmal im Arbeitsalltag eines Studienberaters ein bisschen frustrierend.
Ja, klar, ist nachvollziehbar. Ja, also für mich zusammenfassend kann ich sagen, geht auf jeden Fall zur Studienberatung, egal wie wichtig ihr denkt, dass euer Thema ist. Ich habe gedacht, mein Thema ist super unwichtig und hat eigentlich jetzt wirklich gar keinen Wert oder eine Berechtigung, angesprochen werden zu dürfen. Aber das war ein Trugschluss. Es war wichtig. Er hat mir eine Stunde, hat er mich beraten mindestens, oder eigentlich schon fast 2 Stunden, hat mir sehr
Ja, wir saßen
geholfen.
lang hier im Keller unten,
Ja,
das war cool, ja.
genau. Also bestimmt, also bis 1 Uhr nachts, glaube ich, saßen wir da. Ich bin auch erst um 22 Uhr irgendwas gekommen. Also es war anscheinend wirklich Potenzial, dass man über was sprechen kann. Und da war ich ja schon im Masterstudium, hätte ich schon viel früher machen müssen. Und also deswegen einfach hinmarschieren und go. Das sind so meine letzten Worte, die ich jetzt noch hier treffen möchte. Was sind denn deine letzten Worte, wenn du jetzt nochmal richtig Werbung, Kampagne oder machen könntest in diesem Moment, um Studierende dazu zu bekommen, in die Studienberatung zu gehen?
Da hast du eigentlich schon sehr gute Worte gefunden, Jan. Also es ist tatsächlich, ja,
Das ist nicht so leicht.
ha, ja, du hast ja gesagt, du schneidest die M's nicht raus. Jetzt hast du noch einen ganzen
Nee.
Batzen bekommen von mir. Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, die zentrale Studienberatung, die steht auf eurer Seite, da könnt ihr jederzeit hingehen. Wir sind auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wir dürfen zum Beispiel mit euren Problemen nicht einfach zum Studierendensekretariat laufen oder nicht einfach bei eurem Studiengang bei den Profs anfragen und mit denen darüber reden. Das ist sehr wichtig, dass das sozusagen, das bleibt im Rahmen der Studienberatung, bleibt das Ganze. Also klar, wir tauschen uns mit Kolleginnen und Kollegen, mit den Direkten in der eigenen Abteilung über Fälle aus, wenn die ein bisschen komplizierter sind, aber dabei bleibt es. Also euer Thema bleibt bei uns. Wir sind als Studienberater auch immer in eurem Sinne unterwegs. Also wir sagen, es geht um euch. Wir müssen für euch einen guten Weg finden, einen guten Ansatzpunkt. Und deswegen, egal welches Thema es ist, kommt in die zentrale Studienberatung, wenn ihr denkt, da bin ich jetzt selber ein bisschen alleingelassen. Ich muss mich auch manchmal selbst im Zug, wenn ich in die Arbeit pendel, zurückhalten, wenn Leute über ein Thema reden, will ich dieses oder will ich jenes machen, gerade wenn es ums Thema Studium geht, denke ich mir, ja, hey, da wisst ihr, es ist eine Studienberatung, könnt ihr ziemlich gut schon mal Impulse geben, wenn du da einen Termin ausmachst. Auch wenn es Themen sind, die nicht hundertprozentig das Studium betreffen, probiert es einfach mal, weil ein Input von außen schadet nie. Das sind Leute, die kennen euch nicht. Das ist manchmal auch ein echter Vorteil, weil die nicht schon Vorstellungen haben, wie und wer ihr seid, wie es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Freundinnen und Freunde, Eltern, MitbewohnerInnen haben vielleicht schon ein bestimmtes Bild von euch im Kopf und denken, ja, das passt dazu und das passt nicht. Die Studienberatung sieht euch zum ersten Mal und es ist mehr oder weniger, also so objektiv, wie ein Blick vielleicht auch sein kann. Aber einfach holt euch Input aus verschiedenen Quellen und die Studienberatung ist da meistens eine sehr gute. Das wäre mein Schlusswort.
Ich finde, du hast auch super Worte gefunden zum Abschluss. Und
danke.
Ja, klar. Und da möchte ich mich jetzt auch nochmal bei dir bedanken, dass du hier warst, dass du die Zeit genommen hast. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und möchte mich auch bei denen verabschieden, so wie auch bei dir. Ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag, Thomas.
Das wünsche ich dir auch, Jan. Macht's es gut. Ciao.
Ciao, ciao.